Moin und herzlich willkommen zu meiner 56. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich das Buch Hidden Potential von Adam Grant in meinen Händen und möchte aus diesem meine persönlichen, individuellen, äußerst subjektiven Top 3 Learnings mit dir teilen. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe mir vor circa 4 Jahren die Erlaubnis gegeben, meinem Leben nochmal eine völlig neue Wendung zu geben, mit dem Ziel, vor allen Dingen wieder mehr Lebensfreude und Leichtigkeit in mein Leben zu ziehen. Das hat sehr viele folgeschwere Entscheidungen mit sich gebracht. Ich habe mich beruflich völlig neu aufgestellt, mich noch klarer auf meine Leidenschaften und Tanzbereiche fokussiert, diese ja in den Vordergrund meiner Tätigkeiten gerückt, habe dadurch natürlich auch ganz viele Veränderungen in meinem sozialen Umfeld vorgenommen. Natürlich wirkt sich das auch alles auf mein Privatleben aus und habe auf diesem Weg angefangen, auch meine Learnings, die ich aus den Büchern ziehe, die ich regelmäßig lese, einfach mit der Welt zu teilen, um mich selbst zu schulen, um aber auch zu konservieren, was ich wirklich so an konkreten Informationen aus diesen ganzen Sachbüchern herausziehe und bringe damit auch ein wenig meine Leidenschaft zum Ausdruck, nämlich das dauerhafte Lernen und Lehren, welches ja zueinander auch in einer gewissen Zweckbeziehung steht, und hoffe dadurch auch dich ein wenig inspirieren zu können zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Und das Buch Hidden Potential, die Wissenschaft des Erfolgs, habe ich ja jetzt gerade zuletzt erst ausgelesen und ich kann auch nur schwer rekapitulieren, wie dieses Buch eigentlich genau zu mir kam. Ich bin relativ sicher, dass ich es sehr häufig gesehen habe in Auslagen, in Buchhandlungen, denn es handelt sich hierbei um ein sehr aktuelles Buch. Wir haben jetzt ja Dezember 2024, im April diesen Jahres ist dieses Buch erschienen und ich habe irgendwie wahrgenommen, zumindest eine positive Resonanz zu diesem Buch. Vielleicht waren das auch Social-Media-Beiträge oder andere, vielleicht war es auch nur Werbung, aber auf jeden Fall war dieses Buch irgendwie positiv belegt bei mir und ich persönlich fand auch den Titel natürlich erst einmal spannend, Hidden Potential, also das versteckte Potenzial in vermeintlich jedem von uns. Das klingt ja sowieso erstmal sehr interessant. Und dann mit dem Untertitel Die Wissenschaft des Erfolgs, wie man über sich hinauswächst. Ich glaube, dass das für jeden spannend ist, der sich mit sich selbst auseinandersetzt und vielleicht auch sich in einer Phase wie ich befindet, in dem es darum geht, sich einerseits selbst zu finden, aber auch vielleicht sich selbst zu verwirklichen. Und ich hatte mir erhofft, einige ja wissenschaftlich fundierte, interessante Einsichten zu erhalten zum Thema Potenzial und Potenzialentfaltung und darf hier schon mal spoilern, dass ich da nicht enttäuscht wurde, denn auf knapp, ja, ich würde mal sagen 300 Seiten widmet sich der Autor Adam Grant genau diesem Thema, nämlich der Entfaltung des Potenzials. Adam Grant selbst ist Professor für Organisationspsychologie, das heißt, er setzt sich mit den dynamischen Prozessen innerhalb von Organisationen auseinander und hier insbesondere in Bezug auf Unternehmen. Und sein persönlicher Schwerpunkt liegt hierbei auf den Bereichen Motivation und Produktivität. Und er hat hier in diesem Buch sehr ansprechend und auch sehr aufschlussreich, sehr häufig auch unterstützt durch Illustrationen, mal zusammengefasst, wie tatsächlich der aktuelle Stand ist, die Studienlage ist, wissenschaftliche Arbeiten wirklich zum Thema Potenzial, Potenzialentfaltung von Individuen, aber auch dann nochmal in den Zusammenhang gebracht mit ja, gesellschaftlichen Systemen, wie zum Beispiel auch Schule oder Auswahlprozessen. Und dieses Werk, dieses Buch ist insgesamt in so 3 Hauptteile untergliedert, die auch so gewisse Grundannahmen transportieren, auf die ich kurz eingehen möchte, bevor ich sehr konkret meine Top 3 Learnings teile. Denn diese Grundannahmen sind meines Erachtens nach ziemlich wichtig, um auch das Gesamtverständnis dieses Buches nachvollziehen zu können. Und die erste Annahme und auch ja, der erste Teil des Buches beschäftigt sich erstmal damit, dass Erfolg an sich niemandem irgendwie in die Wiege gelegt wird. Also Erfolg wird nicht definiert durch Gene oder durch Talent oder durch ein spezifisches Umfeld, sondern, so wie es der Autor nennt, durch sogenannte Charakterstärken. Natürlich gibt das Umfeld und wo ich geboren werde einen gewissen Startpunkt mit sich. Also das sagt etwas darüber aus, wo ich starte. Das sagt aber nicht automatisch etwas darüber aus, wo ich hinkomme. Da, wo ich hinkomme, das, was ich in meinem Leben erreiche, hängt ab von drei wesentlichen Charakterstärken. Und diese sind erstens, fühle dich wohl mit dem Unwohlsein. Also ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, ich fasse das so jetzt mal zusammen, wie ich es verstanden habe. Und fühle dich wohl mit dem Unwohlsein. Hier geht es darum, die Bereitschaft zu entwickeln, seine Komfortzone zu verlassen, vielleicht schon mal loszulegen, bevor man eigentlich ready ist. Also Schritte zu gehen, vielleicht auch Dinge, die man gelernt hat, in die Umsetzung zu bringen, bevor man wirklich der Meinung ist, oh, jetzt habe ich es komplett erfasst. Die zweite Charakterstärke bezieht sich selbst auf das Lernen und zwar hier so metaphorisch gemeint, sei ein Schwamm. Also versuche bestmöglich alles aufzusaugen, sei neugierig und aufmerksam. Und die dritte Charakterstärke besteht darin, den richtigen Anspruch an sich selbst zu definieren, also das zu lernen. Und zwar ganz klar hier weg von der Perfektion zu kommen und irgendwie in einer gewissen Art und Weise den Sweet Spot zu finden zwischen fehlerhaft und makellos. Und diese drei Charakterstärken werden im ersten Teil des Buches ja, behandelt und geben letztendlich dann auch einen Einblick darin, dass grundsätzlich erst einmal jeder in der Lage sein sollte, erfolgreich zu werden. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Konzept von Motivation, also wie ich als Individuum mich motivieren kann, wie wichtig ist eigentlich Motivation, auch hier im Zusammenspiel mit zum Beispiel Disziplin, wie schaffe ich es mir, motivatorische Systeme zu schaffen. Und im dritten Teil des Buches, da kommt so ein bisschen der Blick des Organisationspsychologen durch. Er wendet seinen Blick auf das Schulsystem, auf Bewerbungsprozesse, aber auch auf Bewertungsprozesse zum Beispiel von Arbeitnehmern und nennt das Chancensysteme. Und da ist zumindest ein Kernaspekt bei mir hängen geblieben, den ich gerne mit dir teilen möchte, weil das ist so für mich der übergeordnete Eindruck, der bleibt von diesem Buch. Und da lese ich dir ganz kurz einen kleinen, eine kleine Passage vor aus dem Buch, weil wie gesagt, diese Passage und das, was sie transportiert, so ein bisschen den Gesamteindruck des Buches transportiert, ohne dass das jetzt schon ein spezifisches Learning ist. Das ist eher so etwas übergeordnet, etwas generalistischer, meine persönliche Assoziation mit dem Buch. Und da steht geschrieben, es ist ein Fehler, Menschen ausschließlich nach ihren Bestleistungen zu beurteilen. Wenn Auswahlsysteme Kandidaten bevorzugen, die bereits Hervorragendes geleistet haben, unterschätzen und übersehen sie dabei die Kandidaten, die zu großem fähig sein könnten. Wenn wir vergangene Performance mit Zukunftspotenzial verwechseln, entgehen uns die Menschen, zu deren Leistungen es gehört, dass sie große Hindernisse überwunden haben. Wir müssen mit einbeziehen, wie steil der Berg war, den sie erklimmen mussten, wie weit sie gekommen und in welchem Maß sie sich auf dem Weg weiterentwickelt haben. Einen Rohdiamanten erkennt man nicht daran, dass er von Anfang an glänzt, sondern daran, wie er auf Hitze oder Druck reagiert. Und diese Perspektive, diese Blickrichtung hat sich bei mir auf jeden Fall verfestigt, auch in der Beobachtung meines Umfeldes, dass wir sehr häufig bei der Bewertung von Leistungen uns natürlich nur den Status quo anschauen, ohne aber zu hinterfragen, welchen Weg hat der Einzelne hinter sich gebracht? Und ist es denn nicht vielleicht sogar besser, wenn jemand bei einer 2 gestartet ist und eine 7 erreicht hat, im Vergleich zu jemandem, der zwar jetzt eine 8 darstellt, aber in diesem Zeitraum halt einfach bei einer 7 losgelegt hat. Also dass die Bewertung des Weges, die Entfaltung des Potenzials, die Weiterentwicklung eines jeden Menschen, ja, kaum sichtbar ist, wenn wir uns wirklich nur den Status quo oder die Bestleistungen, Noten oder sonstiges anschauen und wir da einen großen Teil der Entwicklung und vielleicht auch des Potenzials unterschlagen. Und das war etwas, was sich für mich so eingebrannt hat, was der Gesamteindruck dieses Buches betrifft. Ich möchte da jetzt aber nicht intensiver drauf eingehen, sondern möchte jetzt ganz gerne den Brückenschlag wagen zu meinen Top 3 Learnings, die eher etwas pragmatischer, etwas praktischer orientiert sind. Denn ich stelle mir ja immer die Frage, was kann ich direkt umsetzen? Und hier habe ich eine völlig neue Perspektive gewonnen auf das Thema Feedback. Ich habe nochmal eine neue Perspektive gewonnen auf das Thema Perfektion und nochmal eine neue Methode im Zusammenhang mit Brainstorming. Und das sind die Top 3 Learnings, die ich nun im Folgenden mit dir teilen möchte. Steigen wir also ein mit meinem Learning Nummer 1, welches den noch relativ unspektakulären Namen trägt: Feedback. Und ich möchte dir vorab einmal die Frage stellen, ganz ehrlich, wie fühlst du dich bei Feedback? Wie gut oder schlecht kannst du ganz ehrlich mit Feedback umgehen? Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall behaupten, dass mir Feedback generell erst einmal sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass eine Feedback-Kultur wichtig ist für Wachstum, dass man auch ja überhaupt den Rahmen schafft, um Fehler zu machen oder dass einem Fehler unterlaufen können, um daraus wieder lernen zu können. Ich glaube, dass im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung ein generelles Selbstverständnis vorherrscht für, na klar, müssen wir Fehler machen, sonst können wir uns ja nicht weiterentwickeln. Also wer immer nur das Gleiche macht, darf natürlich auch nicht auf neue Ergebnisse hoffen. Von daher glaube ich, dass Feedback und Feedback-Kultur durchaus schon recht weit und stark verbreitet ist. Aber ich persönlich darf auf jeden Fall feststellen, dass immer, wenn dann so eine Feedback-Situation kommt, in der ich befeedbackt werde, in mir schon durchaus eine sehr starke innerliche Anspannung vorherrscht. Denn mir fällt es persönlich schon schwer, trotz all des Wissens, Feedback nicht persönlich zu nehmen. Also da bin ich irgendwie, trotz all dessen, was ich weiß, fällt es mir trotzdem schwer, da irgendwie die Ruhe zu bewahren, das ganz sachlich hinzunehmen und nicht irgendwie an mich herankommen zu lassen. Und in dem Buch geht es auch einmal um das Thema Feedback, weil auch der Autor selbst natürlich auch viel lernen durfte und er bringt auch viele Beispiele aus seiner persönlichen Geschichte mit in das Buch hinein, unter anderem, wie er auch ja seine Angst überwunden hat, vor vielen Menschen zu sprechen. Und da geht es natürlich auch um das Feedback. Und ich habe auf Seite 74 mir einige Passagen markiert, die ich jetzt hintereinander vorlese. Das ist jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, weil ich die Beispiele rausnehme, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Aber ich glaube, dass der Punkt, den ich transportieren möchte, mein persönliches Learning zum Thema Feedback, dennoch ganz gut rüberkommen wird. Und da steht geschrieben: Mit hilfreichem Feedback rücken die meisten Menschen nur zögerlich heraus. Selbst unseren Freunden sagen wir ungern, dass sie etwas zwischen den Zähnen hängen haben. Wir verwechseln dabei Höflichkeit mit Freundlichkeit. Höflich zu sein bedeutet, Feedback zurückzuhalten, um jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Freundlich zu sein bedeutet, offen darüber zu sprechen, wie die Person sich in Zukunft verbessern kann. Menschen können leicht Kritiker oder Beifallspender sein. Schwerer ist es, sie dazu zu bringen, dass sie dein Coach werden. Ein Kritiker sieht deine Schwächen und greift deine schlechtesten Eigenschaften an. Ein Beifallspender sieht deine Stärken und feiert deine besten Eigenschaften. Ein Coach hingegen sieht dein Potenzial und hilft dir, eine bessere Version deiner selbst zu werden. Und na, jetzt geht es ein bisschen darum, was in Studien so belegt wurde zum Thema Feedback. Und man hat halt festgestellt, dass Feedback rückwärts gerichtet immer den Kritiker in unserem Gegenüber weckt. Also, dass eigentlich bei der Frage um Feedback der Kritiker in meinem Gegenüber aktiviert wird, wir aber ja eigentlich eher zukunftsgerichtet wissen wollen, was wir besser machen können. Und da ergibt sich dann folgende Conclusio. Statt um Feedback zu bitten, sollten Sie lieber um Rat fragen. Feedback beschränkt sich nämlich meist auf eine Beurteilung, wie gut man beim letzten Mal abgeschnitten hat. Bei Ratschlägen liegt der Fokus darauf, es beim nächsten Mal besser machen zu können. Im Rahmen von Experimenten reicht diese einfache Veränderung aus, um spezifische Vorschläge und konstruktiven Input zu erhalten. Anstatt sich bei der Frage aufzuhalten, was Sie falsch gemacht haben, kann ein Ratschlag Ihnen zu der Einsicht verhelfen, wie Sie richtig oder was Sie in Zukunft richtig machen können. Und diese einfache Veränderung in der Kommunikation hat zumindest bei mir erstmal dazu geführt, zu sagen, ja, das klingt plausibel. Die Frage, was könnte ich in Zukunft besser machen, hast du einen Ratschlag für mich, fühlt sich für mich auf jeden Fall komplett anders an, als wenn ich jetzt mir in einer Feedback-Situation die Frage zu stellen, hat jemand Feedback für mich? Ja, und das habe ich mir einfach rausgeschrieben, markiert, mitgenommen für die nächsten Situationen, in denen ich üblicherweise um Feedback fragen würde, würde ich einfach die Fragestellung ein bisschen verändern und sagen, hey, welchen Ratschlag würdest du mir geben? Was könnte ich in Zukunft vielleicht noch besser machen, um nicht den Kritiker in meinem Gegenüber zu wecken, sondern den Coach? Und da sollte man natürlich trotzdem noch darüber hinaus beachten, von wem man Ratschläge annimmt. Auch das, da könnte man jetzt auch nochmal ein neues Learning aufmachen. Aber vereinfacht nehme ich mir in der Regel Ratschläge auch nur von Menschen an, die schon etwas erreicht haben oder die an einem Punkt stehen, an den ich noch gelangen möchte. Also die ja wirklich einen gewissen Vorsprung mir gegenüber haben und auch entsprechend berechtigt sind, auch fachlich tatsächlich Ratschläge zu geben. Und ich hoffe, dass vielleicht auch für dich hier ein bisschen drin war, in der zukünftigen Bearbeitung von Feedback eher den Fokus darauf zu richten, was du oder wir alle in Zukunft besser machen könnten, indem wir wirklich um Ratschläge bitten und nicht mehr so profan einfach nach Feedback fragen. Und ich habe auf jeden Fall für mich so das Gefühl, dass ich dadurch effizienter werde, dass es weniger schmerzhaft ist und damit eigentlich doch ein ganz knuspriges Learning, glaube ich, hier rauskam, relativ quick and dirty, aber könnte durchaus zur weiteren persönlichen Potenzialentfaltung beitragen. Also Learning Nummer 1, Feedback eigentlich streichen und ersetzen durch Ratschläge. Das bringt mich zu meinem Learning Nummer 2, zum Thema Perfektionismus. Ich habe gestern auf meinem Instagram-Kanal mal in einer Story eine kleine Umfrage gestartet, wer zu Perfektionismus neigt und wer nicht. Und es kam raus, dass so circa 2/3 meiner Volkschaft, die daran teilgenommen haben, zu Perfektionismus neigt und 1/3 eher weniger. Und ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die eher zu Perfektionismus neigen, und ich habe in der Vergangenheit schon oft erkannt, dass ich mir damit auch selbst im Weg stehe. Denn Perfektionismus ist ja irgendwie so, ein Wolf im Schafspelz. Ja, also irgendwie könnte man ja meinen, Perfektionismus ist eine Tugend, ist was Gutes, aber eigentlich ist es doch vielmehr ein Bremsklotz. So nehme ich es zumindest wahr, weil ich teilweise vielleicht gewisse Vorhaben, Projekte, Ideen, vor allen Dingen in der Vergangenheit, nicht angegangen oder gar nicht erst gestartet habe, weil ich das Gefühl hatte, der Plan war noch nicht perfekt. Ich habe noch nicht alle möglichen Ausfahrten in Erwägung gezogen und habe mich eigentlich tot geplant, anstatt einfach loszulegen. Das ist ja die eine Perspektive. Die andere Perspektive, die ich zumindest an mir beobachten durfte, war, dass ich auch einige Aufgaben mehr oder weniger tot gearbeitet habe, weil irgendwie noch eine Kleinigkeit, irgendwie an dem Konzept noch ein bisschen was zu verbessern war. Und das hat mich ewig Zeit gekostet. Und auch hier durfte ich dann irgendwann lernen, dass ja manchmal eine 80%-Lösung wesentlich sinnvoller und wirtschaftlicher ist als nach einer 100%-Lösung zu streben. Und zum Thema Perfektionismus habe ich nochmal so ein bisschen Klartext mitgebracht auf Seite 90 des Buches. Und da steht geschrieben: Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass Perfektionisten bei ihrem Streben nach makellosen Resultaten dazu tendieren, drei Fehler zu machen. Erstens, verbeißen sie sich in unwichtigen Details. Sie sind so sehr damit beschäftigt, die richtige Lösung für winzige Probleme zu finden, dass sie gar nicht merken, welches die wirklich wichtigen Probleme sind, die es zu lösen gilt. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Zweitens, vermeiden Sie Situationen, die Ihnen nicht vertraut sind, und schwierige Aufgaben, an denen Sie scheitern könnten. Das führt dazu, dass Sie keine neuen Fähigkeiten entwickeln, sondern nur die weiter verfeinern, die Sie bereits erworben haben. Drittens, kritisieren Sie sich selbst unbarmherzig, wenn Sie Fehler machen, was es Ihnen erschwert, aus diesen Fehlern zu lernen. Sie begreifen nicht, dass eine kritische Bewertung der eigenen Fehler nicht dazu dient, ihr Handeln in der Vergangenheit zu bemängeln, denn sie dient der Weiterentwicklung. Wäre Perfektionismus ein Medikament, würde der Beipackzettel uns auf die häufigsten Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam machen. Doppelpunkt. Warnung kann die persönliche Entwicklung mindern. Perfektionismus hält uns in einer Spirale aus Tunnelblick und Fehlervermeidung gefangen. Er hindert uns daran, größere Probleme zu erkennen und beschränkt uns darauf, sehr begrenzte Fähigkeiten immer weiter zu verbessern. Und diese Textstelle, ja, war erstmal nochmal, glaube ich, für mich zumindest nochmal eine Auffrischung, ein Zusammenfassen, ein ja, Wachrütteln, dass Perfektionismus tatsächlich halt ein Bremsklotz ist, auch wenn er sich meines Erachtens nach in der Regel eher so als etwas Positives tarnt. Und natürlich ist dann immer die spezifische Frage, was kann ich jetzt machen? Welche Maßnahmen, welche Konzepte kann ich einführen, um diesem Perfektionismus zu entgehen? Weil wir suchen uns das ja auch häufig nicht aus. Also ich entscheide mich ja nicht proaktiv für Perfektionismus, sondern es ist ja irgendwie eine Gewohnheit, die sich entwickelt hat über viele, viele Jahre. Und in diesem Buch gibt es in der Folge dieses Kapitels viele Ideen, viele Inspirationen zu diesem Thema. Für mich waren im Kapitel dann aber so drei, ja, wie nenne ich das jetzt, Gedankenmodelle, Anker niedergeschrieben, so mentale Stützen, die mir helfen, einfach nochmal meine Perspektive auf das Thema Perfektion zu verändern. Und das sind jetzt weniger konkrete Handlungsmaßnahmen, sondern eher so Erinnerungen, ja, Gedankenmodelle, an die man sich festhalten kann, wenn man sich vielleicht ertappt dabei, perfektionistisch zu agieren. Und da steht geschrieben, es gibt zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse, die belegen, dass eine Weiterentwicklung nicht durch Perfektionismus, sondern durch hohe persönliche Standards begünstigt wird. Und dieser Umstand wird sehr häufig aber als Ratschlag missinterpretiert, zu sagen, gib dein Bestes. Und ich kürze das schon mal ab. Gib dein Bestes ist Bullshit. Denn gib dein Bestes ist nicht, und jetzt lese ich weiter, tu dein Bestes ist nicht die beste Medizin gegen Perfektionismus. Denn sie lässt das Ziel zu vage erscheinen, um alle Kräfte darauf auszurichten und an Schwung zu gewinnen. Man weiß nicht, was genau man erreichen soll und ob man schon messbare Fortschritte gemacht hat. Perfektionismus wird am besten im Keim erstickt, wenn man ein eindeutiges, schwer zu erreichendes Ziel vor Augen hat. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Handlungsschritte und man merkt auch, wann es genug ist. Und das war für mich zumindest nochmal ein Aha-Effekt, denn ich erwische mich durchaus dabei zu sagen, ja, tu dein Bestes und wenn du dein Bestes gegeben hast, dann war halt nicht mehr drin. Aber offensichtlich ist das ein Ratschlag, der ein bisschen irreführend ist, denn auch im Text steht hier noch geschrieben, Es wurde in Hunderten von Experimenten nochmal bewiesen oder hat sich gezeigt, dass Probanden, die dazu aufgefordert werden, ihr Bestes zu geben, schlechter abschneiden und auch weniger lernen als diejenigen, die man zufällig schwierigen Aufgaben mit einem spezifischen Ziel zuteilt. Also streiche, gib dein Bestes, sondern formuliere tatsächlich ein eindeutiges, gerne auch schweres Ziel, um überhaupt Fortschritt messbar zu machen. Denn gib dein Bestes ist zu vage. Und ich fand das irgendwie, ja, stimmt. Und ich werde mir das nächste Mal so ein bisschen gedanklich auf die Finger hauen, wenn ich mir selber oder jemandem anderen sage, gib dein Bestes. Das war so der erste Kniff in Bezug auf Perfektion. Der zweite Kniff ist eine Technik aus der Psychologie mit dem Namen mentale Zeitreise. Und der beschreibt oder wird beschrieben wie folgt. Je besser man wird, desto höher werden die Erwartungen und die Anforderungen, die man an sich selbst stellt, und desto weniger bemerken wir kleinere Fortschritte. Fortschritt lässt sich nur würdigen, wenn wir uns daran erinnern, wie unser vergangenes Ich unsere aktuellen Leistungen betrachten würde. Wenn Sie vor 5 Jahren gewusst hätten, was Sie heute leisten können, wären Sie dann nicht extrem stolz gewesen? Punkt, Fragezeichen. Also, in einem Moment, in dem man dazu neigt, zu Perfektionismus zu tendieren, sich einmal kurz aus der Situation rauszunehmen und mal zu hinterfragen, mein 5 Jahre jüngeres Ich, wie würde der denn den Status quo, in dem ich mich jetzt befinde, bewerten? Und ich, für meinen Teil, kann auf jeden Fall sagen, boah, krass, Hut ab. Auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nur mit dem Blick auf den gegenwärtigen Moment sage, ach, da gibt es ein paar Dinge, da wäre ich gerne schneller vorwärts gekommen, da wünsche ich mir mehr Erfolg, da wünsche ich mir schnelleren Fortschritt. Wenn ich jetzt aber mal rauszoome und das aus der Brille meines 5 Jahre jüngeren Ichs bewerte und anschaue, denke ich, boah, krass, what a ride. Und diese mentale Zeitreise hilft auch, Perfektionismus zu überwinden. Und der dritte Hack oder der dritte Gedankenanker, der wird dann wie folgt beschrieben. Perfektionisten haben oft Angst davor, dass ein einziges Scheitern sie zu einem Verlierer machen wird. Studien sind jedoch anderer Meinung. Andere bewerten ihre Kompetenz nicht anhand einer einzelnen Performance. In der Psychologie wird diese Projektion übertriebener Auswirkungen Overblown Implications Effekt genannt. Wenn man ein ungenießbares Gericht kocht, halten andere einen nur selten für einen grundsätzlich schlechten Koch. Hat man einmal den Finger vor der Linse gelassen, gilt man nicht sofort als mieser Fotograf. Die Leute wissen, dass dies nur ein Schnappschuss ist, der einen einzelnen Augenblick abbildet. Und jetzt kommt's. Tatsächlich ist es so, dass Menschen stärker auf die Höhepunkte als auf die Tiefpunkte blicken, wenn sie die Leistungen einer Person beurteilen. Und ich erinnere mich, dass vor kurzem ein Freund von mir ein Video geschickt hat mit der Frage, hey, kann ich das so veröffentlichen? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen zu meinem Image passt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu albern ist. Und habe ihm genau gesagt, pass auf, Hase, hau raus. Egal, wie es kommen wird, die Menschen werden sich am Ende nur an deine Höhepunkte erinnern, nicht an deine Tiefpunkte. Völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt für einen potenziellen Tiefpunkt oder Höhepunkt halte. Wir zerdenken, oder ich persönlich zerdenke sehr häufig, mögliche Resultate und wie es jetzt wirken könnte, aus Sorge, dass es halt vielleicht nicht so gut ankommt, wie ich es mir wünsche. Aber whatever. Selbst wenn ich 99 Mal Blödsinn produziere und ein extrem geiles, dann werden sehr wahrscheinlich die Menschen sich an dieses eine Geile erinnern und nicht an die 99 Versuche, die dazu beigetragen haben, dieses geile Ding zu produzieren. Und das waren so die drei sehr konkreten, gedanklichen, Modelle oder Reframing-Techniken, die dazu helfen können, die Perfektion zu überwinden oder vielleicht auch in Momenten des Selbstzweifels sich so ein bisschen am eigenen Schopfe aus der Situation zu ziehen. Und falls du dich gerade vielleicht in irgendeiner spezifischen Situation oder in einem Lebensbereich schlecht oder unzureichend fühlst, dann mach doch mal eine mentale Zeitreise und frage dich, wie dein 5 Jahre jüngeres Ich deinen jetzigen Status quo bewertet, auch mit dem Blick auf den Weg, den du bis hierhin überwunden hast. Ich hoffe, das hilft auch dir ein bisschen beim Umgang mit Perfektionismus und bringt mich nun zu meinem dritten und letzten Learning, nämlich zum Thema Brainstorming und hier nochmal eine neue Perspektive aus Sicht des Organisationspsychologen. Denn Brainstorming, ja, wird, kann man schon mal sagen, vom Psychologen hier, also vom Autoren, durchaus kritisch gesehen. Und auch ich möchte dir mal die Frage stellen, welche Erfahrungen hast du denn mit Brainstorming gemacht? Also was ist vielleicht in der Vergangenheit gut gelaufen und was sind vielleicht Punkte, die du persönlich kritisieren würdest an dieser Methodik? Und ich habe auch versucht, so ein paar Brainstorming-Situationen mir vor Augen zu führen und darf auf jeden Fall schon mal sagen, also ich fand immer Brainstorming gut. Also ich habe das immer als sehr kreativen, spannenden Prozess erlebt. Ich habe mich gerne an Brainstorming beteiligt, weil ich aber auch gerne laut bin und auch gerne losplapper und da wenig Probleme habe. Aber ich weiß auch, dass in Brainstorming-Situationen so ein paar gruppendynamische Effekte eintreten. Denn es gibt meines Erachtens nach auch viele gute Gründe, Einwände, vielleicht auch Ausreden, sich nicht an einem Brainstorming zu beteiligen. Zum Beispiel ist das Thema vielleicht so weit weg von der Lebensrealität, dass ich meinen könnte, ich könnte mit meiner Äußerung, mit meiner Idee, mit meinem Einwurf dumm wirken. Ja, ich könnte ja Angst haben, irgendwie so ein bisschen Ego zu verlieren und halt dann einfach die Klappe. Oder ich halte mich eher zurück, weil ich sage, boah, es können ja eh nicht alle auf einmal reden, alles ist sowieso so laut. Ich will nicht stören, ich will gar nicht auffallen. Lasst mich in Ruhe, macht mal euer Ding. Oder, und das ist zumindest etwas, das ich selber sehr häufig beobachten durfte, ist so ein gewisser Konformitätszwang, nämlich, dass wenn der Ranghöchste im Raum eine Idee teilt, dass dann diese Idee sehr häufig natürlich auch Zuspruch findet. Und dann wird auf einmal aus so einem Brainstorming, aus so einem freien, kreativen Raum, ich nenne es jetzt mal einfach eine Echokammer vom Chef. Also ich habe beide Sichtweisen erlebt. Manchmal war ich der Höchste im Raum und es fühlte sich natürlich auch gut an, wenn meine Brainstorming-Idee dann irgendwie angenommen wurde. Manchmal ist ja vielleicht auch ein Brainstorming nur ein Mittel der Wahl, um seine eigenen Ideen durchzudrücken. Man gibt den anderen nur das Gefühl, teilhaben zu können. Ich kann aber auch mich daran erinnern an Situationen, in denen ich der rangniedrigste Manager war und der Generalmanager eine Idee hatte und auf einmal alle anderen potenziellen Ideen gar nicht mehr gehört wurden, man sich nicht mehr getraut hatte, diese dann zu nennen. Und das ja hemmt ja letztendlich eigentlich das Ziel von Brainstorming, das hemmt das Anzapfen, ich sag mal, vom Wissen und Know-how der gesamten Gruppe. Und da hat Adam Grant als Organisationspsychologe einen sehr konkreten Vorschlag, wie man das umgehen und verbessern kann, nämlich weg vom Brainstorming hin zum Brainwriting. Und dazu lese ich wie folgt auf Seite 236 vor. Um das verborgene Potenzial in Teams freizusetzen, sollten wir uns vom Brainstorming verabschieden und uns lieber einem Prozess zuwenden, der Brainwriting genannt wird. Die ersten Schritte finden in Alleinarbeit statt. Man beginnt damit, dass man alle Teammitglieder bittet, für sich Ideen zu generieren, die man danach sammelt und anonym mit den anderen teilt. Um das individuelle Urteilsvermögen zu bewahren, muss jeder für sich allein die Ideen bewerten. Erst dann kommt das Team zusammen und die besonders vielversprechenden Optionen werden ausgewählt und ausgearbeitet. Im weiteren Text wird das nochmal intensiviert und ich werde noch ein bisschen was dazu ergänzen, aber Brainwriting besteht aus 3 einzelnen Phasen. Erstens, jeder für sich erarbeitet einzelne Ideen, schreibt diese nieder. Dann werden diese anonym verteilt in der Gesamtgruppe, aber auch wieder in Einzelarbeit bewertet. Und erst dann wird in der gesamten Gruppe evaluiert, diskutiert und dann möglicherweise auch Favoriten dann herausgezogen. Und der Autor führt wie folgt aus zu den Vorteilen: Indem Ideen individuell entwickelt und beurteilt werden, bevor sie gemeinsam ausgewählt und ausgeführt werden, können Teams Möglichkeiten ans Tageslicht fördern und weiterentwickeln, die sonst vielleicht keine Aufmerksamkeit bekommen hätten. Bei Brainstorming-Meetings passiert es schnell, dass nur die größten Egos, die lautesten Stimmen und die mächtigsten Personen aktiv teilnehmen. Der Brainwriting-Prozess stellt sicher, dass alle Ideen begutachtet werden und alle Stimmen in der Konversation zu Gehör kommen. Gruppenintelligenz beginnt mit individueller Kreativität. Aber das ist längst noch nicht alles. Einzelpersonen sind sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Vielfalt neuer Ideen produktiver, wenn sie alleine arbeiten. Das bedeutet, dass sie allein brillantere Ideen haben als Gruppen, aber auch deutlich schlechtere. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, ist das kollektive Urteil der Gruppe nötig. Und das fand ich nochmal ganz schön, dass das also, wie gesagt, auch mit Studien belegt wurde, dass Kreativität im Einzelrahmen halt wesentlich stärker floriert, in positive, aber auch in negative Richtung, und dass dann aber das Gruppenurteil natürlich dazu beiträgt, dann wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich möchte dem auf jeden Fall mal eine Chance geben, also bei meiner nächsten Möglichkeit, Gelegenheit, Brainstorming anzuwenden, würde ich jetzt hier mal auf das Brainwriting ausweichen, und ich möchte auch dich ermutigen, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit mal das anzubringen und als Idee vielleicht mal auf den Markt zu werfen. Und ich wünsche dir viel Mut dabei, diesen Vorschlag einfach mal zu machen. Das kann ja natürlich auch wieder mit ein bisschen Überwindung zu tun haben, aber ich glaube, dass das Ergebnis natürlich auch im Sinne dessen ist, der ein Brainstorming initiiert, denn es soll ja darum gehen, das Beste aus dem Team herauszuholen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann solch ein wissenschaftlich fundierter Vorschlag durchaus auch auf Gehör stößt. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings. Und bevor ich diese für dich noch einmal ganz kurz zusammenfasse, kennst du schon nochmal der Call to Action, wie man so schön sagt. Wenn du bis hierhin was gelernt hast, wenn ich dich inspirieren konnte, wenn du ja auch oder vielleicht einfach irgendwas mit mir teilen möchtest, dann hast du natürlich die Möglichkeit, per Mail, auf Instagram, auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen, selbst auf Spotify, mir Feedback zukommen zu lassen. Und wenn es dir gefällt, was du hier gelernt und gehört hast, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung hier auf dieser Plattform. Und ich fasse zusammen: Meine Top 3 Learnings aus dem Buch Hidden Potential von Adam Grant lauten wie folgt. Erstens, sehr praktisch orientiert, ersetze die Frage nach Feedback durch die Frage nach Ratschlägen. Weil Ratschläge in die Zukunft orientiert sind und den Coach in deinem Gegenüber aktiviert, wohingegen die Frage nach Feedback eher rückwärts gerichtet ist und eher den Kritiker aktiviert. Und falls du mir schon eine Weile zuhörst, wirst du wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Freund bin von der Frage, was kann ich hier mitnehmen, und nicht von der Frage, was kann ich hier kritisieren, weil das sind zwei sehr unterschiedliche Lebenshaltungen, die man einnehmen kann. In meinem Learning Nummer 2 habe ich geteilt, ich nenne es jetzt mal mentale Stützen zum Umgang oder auch vielleicht zum Überwinden von Perfektion. Und die erste Stütze war der Hinweis, dass gib dein Bestes, dieser Hinweis, dieser Ratschlag, der oft erteilt wird, eigentlich Bullshit ist, denn er ist zu vage, er ist zu unkonkret, und ein Perfektionist wüsste niemals, wann er genug getan hat. Er könnte niemals messen seinen Fortschritt. Es hilft sehr stark, sich ein eindeutiges, gerne auch schweres Ziel zu setzen, um aber auch erstens Fortschritte erkennbar zu machen und zweitens zu wissen, wann genug ist. Die zweite mentale Stütze zum Überwinden und Umgang von Perfektion war die mentale Zeitreise. Sich also aus der Situation, vielleicht der eigenen wahrgenommenen Unzulänglichkeit, sich da zu entfernen und sich mal zu hinterfragen, wie die derzeitige Leistung bewertet werden würde von dir selbst, aus der Perspektive von vor 5 Jahren. Also eine kleine Zeitreise zu machen in dein 5 Jahre jüngeres Ich und dann mal auf den jetzigen gegenwärtigen Status quo zu blicken und auch mal mit einzupreisen, welche Hindernisse, welche Hürden hast du denn schon überwunden, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, an dem du dich heute befindest. Und die dritte mentale Stütze zum Überwinden von Perfektion lag darin, sich nochmal vor Augen zu führen, dass sich Menschen an Höhepunkte, an deine Höhepunkte erinnern und nicht an deine Tiefpunkte. Und wenn du glaubst, dass etwas, was du dort kreierst, vielleicht nicht, ja, noch nicht perfekt, noch nicht super gut sei, ist ja nicht schlimm. Ja, die Menschen werden sich sehr wahrscheinlich nicht daran erinnern, sondern sie werden sich an das erinnern, was am Ende irgendwie ein Höhepunkt war. Und ob es ein Höhepunkt wird oder nicht, liegt so oder so in der Regel gar nicht in deiner Bewertung. Da darf man sich ab und zu mal auch überraschen lassen. Und mein drittes Learning beschäftigte sich mit dem Brainstorming und auch hier mit dem Hinweis des Autoren, der Organisationspsychologe ist, dass Brainstorming wissenschaftlich gesehen ja nicht zielführend ist, um das gesamte Potenzial des Teams zu heben, sondern dass man sich hier einer Methode ja mächtig bemächtigen sollte, die er Brainwriting nennt, die eigentlich darin besteht, erst in Einzelarbeit Ideen zu kreieren, diese einzelnen Ideen auch in Einzelarbeit jeweils von jedem Einzelnen bewerten zu lassen, um sie dann in der Gruppe zu evaluieren, zu diskutieren und gegebenenfalls auch zu entscheiden. Und damit möchte ich meine heutige Episode schließen und ich habe ja aus dem Prolog nochmal einen Satz mitgenommen, der mir auf jeden Fall sehr gefallen hat. Ich mache jetzt quasi aus einem Teil des Prologs den Epilog und ich gebe nochmal folgendes Zitat mit. Einen Rohdiamanten erkennt man nicht daran, dass er von Anfang an glänzt, sondern daran, wie er auf Hitze oder Druck reagiert. In diesem Sinne, eine gute Zeit, spannende Einsichten und Erkenntnisse. Gerne bis zur nächsten Episode. Ganz, ganz liebe Grüße, alles Gute und bis zum nächsten Mal.